Willkommen auf der EduCouch, dem Podcast über Bildung und Digitalität. Diesmal in Kooperation mit Cornelsen erkunden wir gemeinsam das Thema künstliche Intelligenz in der Bildung. Und es wird, vorsichtig formuliert, fundamental. Wir begeben uns auf eine rasante Reise in die Zukunft. Oder zumindest in das, was wir gerade im Moment noch für die Zukunft halten. Seid dabei, wenn wir das Unerwartete erwarten. Kommt mit auf unsere Entdeckerreise. Und los geht's.
Herzlich willkommen auf der EduCouch. Heute spreche ich mit der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig. Guten Tag und schön, dass Sie für uns Zeit gefunden haben.
Hallo, ich freue mich über die Einladung.
Frau Hubig, Sie sind eine sehr erfahrene Politikerin, auch Bildungspolitikerin. Seit 2016 sind Sie in Rheinland-Pfalz Bildungsministerin und waren davor auch auf der Bundesebene politisch tätig. Sie haben also einen etwas längeren, weit gespannteren Blick auf die Entwicklung der Bildungslandschaft. Und meine erste Frage zielt auf diesen längeren Zeit- und Erfahrungshorizont. Wenn Sie zurückblicken, was war das wichtigste Thema, mit dem Sie sich in Sachen Bildung bislang beschäftigt haben? Und was halten Sie mit Blick auf die Zukunft für das herausforderndste Thema?
Also ich würde sagen, dass vielleicht zwei Themen ganz wichtig waren. Und ich glaube, auf das zweite kommen wir ja gleich nochmal. Das eine Thema ist Bildungsgerechtigkeit, da sage ich gerne gleich nochmal was zu. Das zweite Thema ist Digitalisierung der Schulen. Das war einfach Corona 2020, 2021, was uns enorm beschäftigt hat in ganz, ganz vielen Facetten, aber eben auch unter dem Aspekt der Digitalisierung der Schulen. Aber das zentrale Thema schon immer und auch aus meiner Sicht für die Zukunft bleiben die Fragen der Bildungsgerechtigkeit. Wir haben in Deutschland die Situation, dass bei uns die soziale Herkunft viel zu stark für den Bildungserfolg ausschlaggebend ist. Wir wollen das ändern, auch im Kreise der Länder. Also in Rheinland-Pfalz haben wir ein Programm zusammen mit der Wibben-Stiftung aufgelegt, SO4 Schule stärken starke Schulen. Für Schulen in herausfordernder Lage, einen besonderen Fokus haben wir die Schulleitung genommen, die Schülerinnen und Schüler ermöglichen sollen mit verschiedenen Maßnahmen, mit dem Lernumfeld, dass sie bessere Abschlüsse machen, dass sie bessere Lernleistungen erzielen. Das ist ein Vorprogramm zum Startchancenprogramm. Mit einem Budget auch, aber eben auch mit ganz zielgenauer Unterstützung, mit Möglichkeiten für multiprofessionelle Arbeiten. Und das Startchancenprogramm, das größte Bildungsprogramm, das wir zwischen Bund und Ländern jemals vereinbart haben, auf 10 Jahre, ist jetzt an diese Stelle gekommen. Ein aus meiner Sicht ganz wichtiges Programm, weil wir dort wirklich das erste Mal ganz klar Schülerinnen und Schüler mit besonderen Herausforderungen in den Blick nehmen und sie und die Schulen unterstützen. Ich würde mir auch wünschen, dass wir das nochmal weiter ausbauen können. In Rheinland-Pfalz sind alle 200 Schulen jetzt schon an den Start gegangen und bei ihnen geht es wirklich darum, dass sie die Ausbildungsreife perspektivisch für Schülerinnen und Schüler ermöglichen, dass aber auch schon in den Grundschulen die Mindestkompetenzen erworben werden. Thema Inklusion ist aus meiner Sicht immer eines der Bildungsgerechtigkeit und was wir in Rheinland-Pfalz ganz stark im Fokus haben, ist die frühkindliche Bildung. Wir haben unter meiner Ägide dann die Gebührenfreiheit ab dem 2. Lebensjahr komplett durchgesetzt. Ich glaube, das ist ein echtes Gerechtigkeitsthema, dass alle in die Kita gehen können, dass man keine Anträge schreiben muss, gerade für Eltern aus bildungsferneren Schichten oft ein Grund, das Kind nicht anzumelden. Und die Sprachförderung in der Kita, aber auch natürlich dann in der weiterführenden Schule. Kinder müssen gut die deutsche Sprache lernen. Das ist das Fundament für alles, was danach kommt.
Ein Stichwort war, glaube ich, eben auch schon Digitalisierung. Deswegen nehme ich das gleich mal mit in die zweite Frage. Wenn Sie auf dieses Tätigkeitsfeld schauen, ist das für Sie neben Personalgewinnung, Ausstattungsfragen, Lehrplanarbeit, Lehrergesundheit eigentlich eines von vielen Themen oder hat das eine besondere Bedeutung?
Ich würde sagen, die Digitalisierung, der Umgang mit digitalen Medien, das professionelle Anwenden von digitalen Medien ist eine Querschnittsaufgabe und aus meiner Sicht hat das viel auch mit Demokratiebildung zu tun. Medienkompetenz, die Möglichkeit zu partizipieren in einer modernen Gesellschaft, ist elementar für die Demokratie und vor allen Dingen für Kinder und Jugendliche im Bereich der demokratischen Verfasstheit. Und es ist ein Zukunftsthema. Wir werden ohne digitale Medien in Zukunft nicht mehr auskommen. Wir tun es ja jetzt schon nicht mehr. Deshalb haben wir in den letzten 5 Jahren viel Geld in die Hand genommen in Rheinland-Pfalz. Wir haben zusammen mit dem Bund Bundes- und Landesmittel fast 500 Millionen in die Schulen gebracht. Und wir sehen wirklich, wie sehr sich die Zeit von vor Corona jetzt mit der Zeit verändert hat. Und wir sind aber nicht, ich sag mal, im Jahr 21 stehen geblieben, sondern wir haben den Schulen ganz viele verschiedene Möglichkeiten an die Hand gegeben. Wir haben als eines der ersten Länder ein großes KI-Programm für die Schulen zugänglich gemacht, FOBITS. Das ist zum Teil Fortbildung, zum anderen Teil ist es der kostenfreie Zugang zu Tools, zu den gängigen Tools für Lehrerinnen und Lehrer und auch für Schülerinnen und Schüler. Das ist ein ziemlich großer Schritt gewesen, aber wir sehen auch, dass das Programm wahnsinnig nachgefragt wird. Wir haben insgesamt ein Bildungsportal aufgestellt, also eine Bildungsplattform mit einem Schulchat, also einer eigenen Messenger-App, die auch richtig legal ist, sage ich jetzt mal. Wir haben Klassengeld eingeführt, das ist eine Kontosoftware, das heißt, Lehrkräfte müssen nicht mehr das Geld einsammeln, überprüfen, gucken, was es kostet, wo Geld noch fehlt, sondern das geht jetzt alles digitalisiert, quasi wie so ein PayPal-System. Und wir haben jetzt zuletzt an den Start gegeben iSurf mit vielen verschiedenen Software-Modulen, die passgenau für Schulen zugeschnitten sind. Damit können einfache Elternsprechtage organisiert werden, Raumbelegungspläne, man kann Abwesenheiten verwalten. Also es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, die unseren Lehrerinnen und Lehrern die Arbeit einfach erleichtern. Also das hat so zwei Facetten. Einmal sich gut im Bereich digitaler Medien zu bilden, aber andererseits auch entlastet zu werden durch KI, eben aber auch durch die Softwaremöglichkeiten, die es heutzutage gibt. Und das Ganze geht natürlich immer einher mit Medienkompetenz, Medienbildung und damit quasi die Technik, die Pädagogik, die Didaktik, das Know-how zusammen miteinander verbunden wird. Aus Wissenschaft und Praxis haben wir ein digitales Kompetenzzentrum, das in Rheinland-Pfalz für alle Schulen und Schulträger, aber eben auch Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler mit Rat und Tat zur Seite steht.
Bevor ich auf dieses Thema Digitalisierung nochmal zurückkomme, wollte ich Sie gerne noch was anderes fragen, und zwar bezogen auf sozusagen die innere Verfasstheit des Schulwesens oder Bildungswesens. Ich habe in der letzten Cornelsen-Schulleitungsstudie mit Interesse gelesen, und da stehen interessante Zahlen, unter anderem diese: 69% der befragten Verantwortlichen in Schulleitungen geben an, sich als die eigentlichen Treiber notwendiger Veränderungen im Schulbereich zu sehen, und 60% wären wohl sogar bereit, für eine bessere Bildung rechtliche Grenzen zu überschreiten. Man könnte das in das Schlagwort bringen: Exzellenz durch Regelbruch. Ist das für Sie ein gutes Zeichen oder ein Alarmsignal? Man sagt ja häufig auch bei Digitalisierung, das hat was mit grundlegender Veränderung zu tun. Also da ist durchaus auch ein tieferer Bruch. Also man könnte das positiv wie negativ sehen. Wie werten Sie das?
Ich gucke da positiv drauf. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich Schule entwickelt, weiterentwickelt, dass sich Unterricht weiterentwickelt. Das ist auch ein Thema, das wir hier angegangen sind. Wir haben ein großes Programm, das heißt Schulen der Zukunft. Da geht es darum, dass sich Schulen weiterentwickeln, und zwar bottom-up und nicht top-down. Dass sie mit den Ideen, die sie haben für Digitalisierung, für Demokratiebildung, für Schulbau, ihre Schulen verändern und wir sie dabei unterstützen. Und wir haben dabei festgestellt, dass viele Schulen Ausnahmegenehmigungen haben wollten, weil sie gesagt haben, das können wir heute nicht so machen, wir brauchen von euch sozusagen Dispens, dass wir das machen dürfen. Und siehe da, es gab nur eine einzige Schule, die tatsächlich eine Ausnahmegenehmigung brauchte. Die hat nämlich auf Ziffernoten in der 5., 6., 7. Klasse verzichtet. Alle anderen Projekte konnten innerhalb des gültigen und geltenden Rechtsrahmens verwirklicht werden, und zwar so, wie die Schulen das wollten. Und das, glaube ich, ist auch die Antwort auf Ihre Frage. Ich glaube, es geht viel mehr und die Schulen haben viel mehr Autonomie und Möglichkeiten, als sie manchmal spüren oder als sie manchmal das Gefühl haben. Und diese Autonomie auch wahrzunehmen, das halte ich für total gut und für wichtig. Aber gemeinsam die Dinge voranzubringen als Team mit der Schulaufsicht, mit dem Bildungsministerium, mit den Schulen, Schulleitungen, Lehrkräften, das ist mein Ziel und das versuchen wir hier in Rheinland-Pfalz umzusetzen. Und da sind wir an vielen Stellen erfolgreich und wir merken, es macht irgendwie allen im System mehr Spaß, gemeinsam zu arbeiten und nicht gegeneinander zu arbeiten.
Das ist spannend. Zum Thema KI, Sie haben das eben schon mal so angedeutet. Und Sie machen da ja auch Angebote jetzt für die Lehrerinnen und Lehrer, auch natürlich für die Lernenden. Aber was hat das für Folgen? Wir wissen alle, so traditionelle Arbeitsformen, Recherchen machen, Hausaufgaben schreiben, Übersetzungen machen, Vorträge vorbereiten. Das macht ab jetzt wahrscheinlich alles die Maschine. Ketzerisch gefragt, was bleibt dann eigentlich von der alten Schule übrig? Oder etwas positiver, wo kann die Schule ihre eigentlichen Stärken, die vielleicht auch durch all diese Organisationsgeschichten so verdeckt waren, ewige Sitzungen und Planungsrunden, also wo können diese Stärken wieder hervorkommen? Also, oder noch positiver sozusagen gefragt, wie könnte KI der Schule helfen, eine richtig gute Schule zu werden?
Also KI wird nicht mehr weggehen. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen in der Gesellschaft, aber natürlich auch in den Schulen. Und es kann natürlich nicht sein, dass Schülerinnen und Schüler sich ihre Hausaufgaben künftig von der KI schreiben lassen und die unkritisch weiterreichen. Deshalb ist uns wichtig, dass man kritischen Umgang mit KI hat, dass man weiß, was KI kann, aber was sie eben auch nicht kann. Und um das beurteilen zu können, brauche ich Wissen und Kompetenzen. Das heißt, man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das ermöglichen wir den Schulen mit FOBITS, mit einer Plattform, die eben diese ganzen KI-Tools für Lehrkräfte und für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellt. Und dann muss man gucken, wie man KI klug einsetzt. Und da ist aus unserer Sicht schon noch viel Luft nach oben im Bereich der Verwaltung, aber auch im Bereich der Unterrichtsplanung, der Stundentafelplanung, der Korrektur, Erstkorrektur von Arbeiten. Dafür kann man KI einsetzen, wenn man gut prompten kann, wenn man sich da schlau macht. Und dann muss man aber eben alles, was die KI produziert, kritisch hinterfragen. Das heißt, keine Korrektur, die natürlich nochmal von einem Menschen, von einer Lehrerin oder Lehrer überprüft, sich zu eigen gemacht werden muss. Und das, glaube ich, macht deutlich, wir werden weiterhin natürlich Lehrerinnen und Lehrer brauchen. Die sind unverzichtbar, weil sie menschliche Vorbilder sind, weil sie Menschen sind, die sozial-emotional auf Kinder eingehen und zugehen können. Aber wir wollen sie entlasten durch sinnvolles Nutzen von KI und unsere Kinder und Jugendlichen müssen den Umgang mit KI lernen. Was kann ich damit tun, aber wo sind eben auch die Risiken und die Gefahren? Stichwort Fake News und Deepfake.
Wir spielen ganz kurz, widersprechen Sie mir oder stimmen Sie mir zu? Ich mache eine bewusst provokante Aussage zur Bildungspolitik und Sie können ganz kurz 2, 3 Sätze zustimmen oder widersprechen. Kommen wir zum ersten Punkt. Der Föderalismus in der Bildung ist ein Innovationshemmer und gehört abgeschafft.
Falsch. Das wird Sie jetzt nicht wundern, wenn ich das als Bildungsministerin eines Landes sage. Es ist aber auch meine feste Überzeugung. Wir brauchen den Föderalismus. Er bietet viele Chancen, weil wir wirklich im Sinne eines guten Wettbewerbs Föderalismus zusammenarbeiten können. Aber wir brauchen auch gemeinsame, klare Ziele. Wenige, aber messbare Ziele. Bund, Länder zusammen. Das halte ich für ganz wichtig. Die wir quasi als Vorstellung vor Augen haben und dahin muss es sich bewegen. Wie die Wege dann am Ende sind, das muss jedes Land für sich entscheiden. Aber wir brauchen ihn und wenn man gerade in die USA guckt und sieht, dass dort ein Bildungsministerium abgeschafft worden ist, wissen wir aus der Zeit zwischen 33 und 45, wie wichtig es ist, nicht zentralistisch, sondern eben föderal zu arbeiten.
Zweite Aussage. Wir regulieren Schulen viel zu stark und sollten ihnen mehr Autonomie gewähren.
Ich habe es gerade schon gesagt, ich glaube, die Schulen haben viel Autonomie und ich finde, wir müssen ihnen die geben. Aber das bedeutet auch, Autonomie ist immer verbunden auch mit Verantwortung und Verantwortlichkeit. Beides muss wahrgenommen werden auf beiden Seiten, aber Schulen sollen schon auch Spielräume haben. Und Corona hat gezeigt, sie nutzen die in sehr kluger Art und Weise.
Mit dem richtigen Einsatz von KI könnte man den Lehrkräftemangel um mindestens 30% reduzieren.
Sehe ich nicht so. Ich glaube, der richtige Einsatz von KI soll Lehrkräfte entlasten, aber nicht ersetzen. Darum muss es gehen. Punkt.
Und die letzte Aussage, Deutschland braucht ein bundesweites Handyverbot an Schulen, um die psychische Gesundheit der Schülerinnen und Schüler zu schützen und soziale Interaktionen zu fördern.
Das Thema Handyverbot, Bildschirmzeiten, Kompetenz im Umgang mit Social Media ist eins, das uns alle im Moment beschäftigt, alle Bildungsministerinnen und Bildungsminister, aber natürlich auch die Gesellschaft insgesamt. Ich finde, es hat ziemlich viel Facetten, ziemlich viel Dimensionen. Deshalb ist zu sagen, wir machen einfach bundesweit ein Handyverbot für Schülerinnen und Schüler nicht der richtige Weg. Wir müssen da differenziert drauf gucken. Die Schulen haben vor Ort schon viele gute und kluge Lösungen gefunden. Schulgemeinschaften müssen sich darauf einlassen und gemeinsam verhandeln. Und wir müssen unterstützen dabei, Leitlinien geben. Das ist, finde ich, der richtige Umgang damit. Und ehrlich gesagt, eins ist mir auch wichtig, Erwachsene müssen auch Vorbilder sein im Umgang mit Handys.
Vielleicht eine letzte Frage zu diesem Thema KI. Sie haben das ja auch schon jetzt mehrfach ausgeführt. Es gibt immer mehr spezifische Anbieter und Lösungen. Cornelsen beispielsweise hat ja auch mit Cornelsen AI eine KI-Toolbox für Lehrkräfte entwickelt. Welche Qualitätskriterien sollten solche Tools eigentlich Ihrer Meinung nach haben? Und wie stellen Sie sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen in Rheinland-Pfalz da einen guten Überblick bekommen über das, was es da gibt und in welcher Qualität das vorhanden ist und wie es eingesetzt werden kann?
Aus meiner Sicht ist wichtig, dass die Datensicherheit gewährleistet ist. Wir wollen nicht, dass die Prüfungsergebnisse von Schülerinnen und Schülern in irgendeiner Form identifizierbar sind. Ich halte das für ganz wichtig, auch wenn immer viel über Datenschutz gestritten wird. Aber wir brauchen ein Mindestmaß an Datenschutz in diesem Bereich. Gleichzeitig muss es aber auch so sein, dass wir sprechen ja auch viel über adaptive Lernsysteme, dass wir die Bildungsstandards da abbilden. Also dass es wirklich auch inhaltlich qualitativ hochwertig ist. Und dann brauchen wir auch einen niedrigschwelligen Zugang. Das ist eine Frage der Bildungsgerechtigkeit. Wenn KI so teuer ist, dass sich das nur noch ein paar Leute leisten können oder ein paar Schülerinnen und Schüler leisten können, dann geht die Lücke oder der Gap zwischen denen, die viel Geld haben oder aus reichen Familien kommen und die aus armen Familien kommen, zu weit auf. Deshalb haben wir hier ein Angebot für alle Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz. Und bekannt machen wir Dinge über unser pädagogisches Landesinstitut und über unser digitales Kompetenzzentrum. Ich finde es gut, dass es mittlerweile auch einen Wettbewerb gibt, dass es nicht nur noch einzelne Produkte gibt, sondern viele verschiedene. Und dass man die dann eben auch findet und sich schlau machen kann, mit Hilfe von, ich sag mal, objektiven Bewertungen, wie das bei uns das pädagogische Landesinstitut macht. Das ist, glaube ich, ein guter Weg. Da sind wir gut aufgestellt und jeder, der Interesse dran hat, ist herzlich willkommen, mal zu gucken, was es alles beim digitalen Kompetenzzentrum so gibt.
Vielleicht die letzte Frage, wieder mit einem etwas weiteren Horizont. Wir haben jetzt viel über Digitalisierung gesprochen, über Geräte, über Angebote, über Plattformen, über IT-Support, alles Mögliche. Häufig geht es dabei um ganz wichtige Ausrüstungsgrundlagen. Ja, ich kann nicht in die digitale Welt eintreten, wenn ich keine Hardware dafür habe. Damit fängt es ja an. Aber ich glaube, das ist noch nicht das, was wir mit diesem Schlagwort oder mit dieser Zielformulierung von einem Leben in Digitalität eigentlich meinen. Und dass die Kultusministerkonferenz, glaube ich, auch schon 2016 so beschrieben hat. Weil letztlich geht es dabei ja nicht um Technik, sondern um persönliche Haltungen, um Dispositionen. Es geht um vernetztes Denken, um gemeinsames Handeln, um das Ausfüllen virtueller Welten mit dem eigenen Leben, mit einer eigenen Wissenskultur, mit Informationserkenntnissen, die man so gewonnen hat. Wie denken Sie denn, kann man erreichen, dass die Schule in diesem Sinne ein Ort der Zukunft wird? Ich habe manchmal den Eindruck, es könnte auch sein, dass sich manche jetzt so zurücklehnen und sagen, wir hatten den Digitalpakt und jetzt haben alle Schulen auch Geräte bekommen und wir haben jetzt auch überall ein Netz und das hätten wir vor 10 Jahren noch gar nicht für möglich gehalten. Das haben wir jetzt. Machen wir also einen Haken dran. Und ich glaube, die Arbeit würde erst jetzt beginnen, nämlich mit diesem Ausbauen unseres Lebens in einer digitalen Welt. Wie muss die Schule da vorgehen?
Ich würde trotzdem noch mal mit der Technik anfangen wollen, denn wir haben die Schulen ausgestattet, aber die Technik geht weiter, Geräte werden alt. Deshalb ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass wir einen Digitalpark 2 bekommen. Ich habe mich auch dafür eingesetzt. Wir haben das auch mit meiner Kollegin ganz gut vor Weihnachten noch verhandelt mit dem neuen Bundesbildungsminister. Ich hoffe, dass jetzt die neue Bundesregierung auch diesen Digitalpark 2.0 möglich macht, damit die Technik auch auf dem Stand sozusagen bleibt. Aber was jetzt in dieser Phase maßgeblich ist, ist natürlich die Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer, damit sie den Schülerinnen und Schülern auch gute Inhalte geben können. Wir sehen bei der ISELS-Studie, dass wir nicht so gut sind, wie wir eigentlich sein könnten und sein müssten. Und das hat sicherlich auch viel mit Unterricht und Unterrichtsqualität zu tun. Ich glaube, da müssen wir unseren Fokus drauf legen. Und der andere Fokus ist eben einfach Medienkompetenz und Medienbildung. Wir werden in Rheinland-Pfalz das Schulfach Informatik einführen. Zum nächsten Schuljahr werden wir damit beginnen. Und ich habe gesagt, das muss Informatik und Medienbildung sein. Technik brauchen wir, damit wir wissen, wie funktioniert ein Algorithmus, wie funktioniert ChatGPT. Aber wir brauchen eben auch die Medienkompetenz dazu, um zu wissen, wie gehe ich damit um, wo sind die Gefahren und wo sind die Chancen. Und das ist aus meiner Sicht so ein Dreiklang. Wir brauchen gute Technik, wir brauchen gut fortgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Übrigens auch schon in der ersten Phase im Studium müssen wir noch mal stärker da einen Fokus drauf legen. Und wir brauchen am Ende aber eben auch Medienkompetenz und Medienbildung.
Frau Hubig, vielen Dank für dieses Gespräch und weiterhin alles Gute für Ihre Arbeit.
Ja, herzlichen Dank.